Zuckerdamm. Kultur, wo unter die Haut geht.
Habakuk, Shishi, dummes Zeug. Etwa nach bei ein paar Leuten ist das die erste Reaktion, wenn man sie auf komplementäre Medizin anspricht. Es ist ein Thema, das polarisiert. Unter komplementärer Medizin wird all das zusammengefasst, was nicht zu der Schulmedizin gehört. Akupunktur, Homöopathie und chinesische Medizin, um nur gerade die bekanntesten zu nennen. Zur Schulmedizin gehören die etablierten medizinischen Verfahren, die wissenschaftlich erklärt werden können. Wir schauen heute etwas weiter als nur bis zum Rand von dem Komplementärmedizin-Dschungel. Spannende neue Therapieansätze, jahrhundertealte Verdünnungsverfahren und ein anderes Verständnis von Schmerz. Das heute bei Subkutan. Ich bin der Ralf Natter. Herzlich willkommen. Subkutan. Das erste, was wir uns anschauen, ist die Kraniosakraltherapie. Der Name leitet sich von den beiden Enden der Wirbelsäule ab. Einem Schädel und einem Kreuzbein. Oder auf Latinisch Cranium und Sacrum. Dort dazwischen, in der Wirbelsäule rein, bewegt sich eine Flüssigkeit. Und um die geht es in der Kraniosakraltherapie. Wie das genau funktioniert, weiss der Kraniosakraltherapeut Bruno Kapfer. Unsere Redaktorin Zita Bauer hat ihn zu einem Interview getroffen.
Bruno Kapfer, was muss man sich unter der Kraniosakraltherapie vorstellen?
Es gibt wie im Zentrum der Therapie einen Rhythmus. Der Rhythmus kommt von der Cerebrospinalflüssigkeit, das ist die Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit. Und Kraniosakraltherapeutinnen und Therapeuten spüren den Rhythmus an verschiedensten Stellen vom Körper mit den Händen. Und aus der Information von dem Rhythmus und wie der genau ist und wie der sich entwickelt, heißt, wie stark ist der, welche Geschwindigkeit hat der, welche Stärke hat der, können Sie Rückschlüsse auf einen methodenspezifischen Befund nehmen, sozusagen.
Mit was für Beschwerden kommen denn die Leute zu Ihnen in die Kraniosakraltherapie?
Also angefangen von ganz einfachen körperlichen Beschwerden im Sinn von, jemand hat sich den Ellbogen verletzt oder jemand hat Schmerzen in der Schulter, im Nacken, im Becken, irgend sowas, bis hin zu komplexeren Dingen, wo der ganze Rücken betroffen ist oder die gesamte Haltung des Körpers betroffen ist, bis hin zu, was bei mir in der Praxis jetzt relativ viel ist, Stresssymptomatiken. Das heißt, wo eigentlich körperlich zwar Rückenschmerzen zum Beispiel da sind oder Kopfschmerzen, aber das Hauptproblem, ich sag's mal so, eigentlich der Stress ist oder die Stressbeschwerden, Schlafbeschwerden und so weiter.
Das klingt nach einem sehr breiten Feld von Beschwerden. Ist die Kraniosakraltherapie eher für körperliche oder psychische Beschwerden geeignet?
Es gibt kaum Ursachen, die nur auf körperlicher oder nur auf psychischer Ebene liegen. Das meiste ist eine Verbindung aus körperlichen und psychischen Beschwerden, die ineinander greifen, komplex ineinander greifen. Und wie dort ist das Feld, wo die Kraniosakraltherapie sehr viel helfen kann, wie auch viele andere komplementärtherapeutische Verfahren, weil sie, ich strapaziere einen Begriff, der oft strapaziert wird, ganzheitlich arbeitet. Das heißt, sich nicht beschränkt auf bestimmte Teile des Körpers oder auf bestimmte Aspekte psychischer Beschwerden, sondern wie das Ganze versucht zu sehen.
Und wie läuft denn so eine Behandlung konkret ab?
Bei der Behandlung am Körper ist es meist so, dass der Klient oder die Klientin liegt, begleitet liegt, und es gibt ganz eine sanfte Berührung an verschiedenen Stellen vom Körper. Und die Berührung passiert mit dem minimalsten Druck. Also es ist nicht einfach Hand drauflegen, sondern es ist ein ganz leichter Druck, der auf den Körper kommt.
Als Kraniosakraltherapeut berühren Sie den Klient, die Klientin. Und Sie haben zwar gesagt, lauschen so am Rhythmus vom Körper. Was spüren Sie da?
Ganz, ganz, ganz viel Bewegung. Und da gibt's, der Rhythmus ist nur ein Teil davon, ein kleiner Teil davon, von der Bewegung, die man spüren kann. Es gibt ganz, ganz viel andere Bewegungen, also sei es von den Faszien, sei es im Zusammenspiel von Muskeln und Knochen und, gibt's ganz viel Bewegung. Also es geht so weit, dass man auch spüren kann, wie bestimmte Nerven sich, aktivieren und deaktivieren oder entspannen, anspannen, je nachdem.
Und aus diesen Bewegungen können Sie als Kraniosakraltherapeut dann lesen, was das Problem der Klientin vom Klient ist?
Es trifft eine sehr gute Frage, womit ich mich viel auseinandergesetzt habe, weil dort, wo ich herkomme, ich komme aus Österreich ursprünglich, ist man immer wieder auch zu, entweder zu Medizinern gegangen, aber was fehlt mir, oder auch zu alternativen Anbietern und hat eigentlich darauf gewartet, dass der sagt, was an einem falsch ist. Jetzt Kraniosakraltherapie, wie auch viele andere komplementärtherapeutische Methoden, haben einen grundsätzlich anderen Zugang. Ich suche nicht das Problem. Ich suche die Gesundheit. Also ich suche im Körper des Klienten und nicht nur im Körper, das geht dann auch darüber hinaus, das, was gesund ist, das, was Kraft hat, dort, wo Stärke drinnen ist. Mit dem arbeite ich. Eigentlich zur Unterstützung der Selbstregulation vom Klienten.
Die Heilung passiert also dort, die Klientin, der Klient. Wie sieht denn so ein Behandlungsablauf aus? Also kommt man da einmalig oder regelmäßig?
Ganz unterschiedlich. Kommt auf den Grund an, warum jemand kommt. Kommt auf den Prozess an, der in der Therapie sich entwickelt. Es gibt Behandlungen, viele Behandlungen von Babys, Kindern sind 2, 3, 4 Behandlungen und es ist eine relevante Änderung feststellbar. Wenn ich jetzt so einen klassischen Burnout-Fall nehme, wo sehr viel Vorgeschichte ist, wo sehr viel mit hineinkommt, oft an Familiengeschichten, sehr viel Druck, sehr viel Leistungsdruck und so weiter. Wenn ich da sagen würde, es reichen 4 bis 8 Behandlungen, würde ich schmettern. Geht nicht, ja. Da gibt es zum Teil dann auch Behandlungen, auch wenn es um Integration in den Arbeitsmarkt wieder geht und so weiter. Also mit langfristiger Perspektive, das kann dann auch 2, 2,5 Jahre dauern.
Was ist Ihre persönliche Motivation, den Beruf auszuüben?
Es ist immer ein offener Prozess. Ich weiß vorher nicht, was rauskommt. Ich könnte keinem Klienten vorher sagen, der Prozess wird so und so verlaufen. Und die Überraschung ist das, was mich wahnsinnig interessiert, aber für mich selber, so für mein Weltbild. Und ich lerne sehr viel darüber, wie Menschen funktionieren.
Der Kraniosakraltherapeut Bruno Kapfer im Interview mit der Zita Bauer. Mehr Infos findest du bei der Schweizerischen Gesellschaft für Kraniosakraltherapie, Kranio Swiss. Den Link dazu gibt es auf unserer Homepage. Hast du schon immer wissen, wie das aus den einfachsten Zutaten selber ein Heilmittel herstellen kannst? Dann bleib dran. Wenn du gut zulässt, erfährst du es. Das hier. Ist aber zuerst mal Caro Emerald mit «Dr. Wanna Do».
I just made an appointment for a special rendezvous to see a man of miracles and all that he can do. I checked in at reception, put my hat to my lap, and when he walked in dressed in white, I had a heart attack. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Doctor, I want you. My doctor wanna do. I can get over you. Doctor, do anything that you wanna do. Doctor, I want you. My doctor wanna do. I can get over you. Doctor, do anything that you wanna do. Superman. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Doctor, I want you. Wanna do. Come over here and give me some medicine.
Der eine oder die andere kennt sie vielleicht, die süßen weißen Kügel. Es gibt sie für jenste Beschwerden. Allergien, Bandscheibenvorfälle, Herz-Kreislauf-Probleme, egal was. Globuli sagt man diesen Kügel in der Homöopathie. Aber auch für kleinere Wunden und Verletzungen gibt es etwas Passendes. Arnika Globuli. Die Firma Spagyros in Worb macht solche Globuli. Unser Redakteur, der Tobias Drilling, hat die Geschäftsführerin Jacqueline Riffel getroffen. Sie hat ihm gezeigt, wie aus einer Arnika-Pflanze ein Arnika-Globuli wird.
Zuerst von dem desinfizierenden Schaumkleber. Gut zwischen den Fingern. So. Nachher so die Fingernägel. Nachher spülen und dann von dir wieder zurück.
Desinfektionsmittel, eine Haube auf den Kopf, ein Schürz und den Überschuh anziehen. Erst dann dürfen wir die Türe aufmachen, die uns in den Produktionsraum führt. Bei meiner Begegnung mit der Jacqueline Riffel wird mir sehr schnell klar, dass der ganze Herstellungsprozess von Globuli-Kügeln sehr genau geregelt ist. Sie wirft mit Verordnungen, Gesetzen und Standards, die es einzuhalten gibt, nur so um sich.
Was ist alles untersucht worden? Die ganze Spezifikation dazu, ich muss ja zuerst genau...
Von der Arnika-Pflanze zum Arnika-Kügeli braucht es 150 Unterschriften von verschiedenen Behörden. Eine Behörde davon ist ein Labor, wo eigentlich jede Pflanze überprüft werden muss. Dort wird in der Qualitätssicherung dann getestet, ob es sich wirklich um eine Arnika handelt und ob noch irgendwelche schädlichen Rückstände auffindbar sind. Nachdem man all die Dokumente rausgesucht hat, macht sich eine Mitarbeiterin auf die Suche nach der Arnika. Sie ist bei Spagyros verantwortlich für
die ganze Beschaffung von dem Ausgangsmaterial. Sie weiss also, wo die Arnika-Pflanze wächst, wo dass man die kann ernten kann. Am allerbesten ist, wenn man das wild macht, dort, wo nämlich die Pflanze wirklich auch wächst, wo sie in ihrer natürlichen Umgebung ist, man tut eine möglichst starke, gut aussehende Pflanze auswählen.
Jacqueline Riffel braucht dafür eine Bewilligung vom Kanton, weil die meisten Pflanzen werden wild gesammelt. Von dieser Pflanze braucht man dann aber nur ganz wenig für die Herstellung. Bei den Arnika-Kügeln nehmen sie bei Spagyros normalerweise rund 60 mg als Ausgangsstoff. Die Idee von der Homöopathie ist, je mehr man verkleinert, desto stärker wird die Wirkung. Darum wird das bisschen frische Arnika im nächsten Schritt 6 Stunden lang von Hand ganz fein verrieben. Danach wird die verriebene Pflanze potenziert. Das bedeutet, dass die Arnika jetzt mit Alkohol verdünnt und geschlagen wird.
Ich habe mein erstes Glas, da gebe ich 1 Tropfen drin. So, da habe ich schon die 99 Tropfen drin. Und dann wird das geschüttelt. Dann habe ich die Etikette, dass ich genau weiss, wo ich bin. Tue das anschreiben mit Arnika C7.
Das C steht für ein Mischverhältnis 1 zu 100. Man nimmt also 1 Tropfen Arnika zu 99 Tropfen Alkohol dazu.
Mache es wieder. Tue das herstellen, nehme eine frische neue Pipette, das ist ganz wichtig, für jeden Schritt gibt es auch eine neue Pipette, nehme eine neue Pipette, tue wieder 1 Tropfen jetzt von dem C7, nachher wieder zu 99 Tropfen Alkohol, 1 Tropfen da drin, Fläschchen zu, 30 Mal schütteln, sieht man, anschreiben C8. Nehme von dem wieder 1 Tropfen zu 99 Tropfen, schütteln, anschreiben C9. Und so weiter bis zum C200 machen wir das alles von Hand.
Diese Lösungen werden dann im nächsten Schritt auf die Zuckerkügel, also die Globuli, drauf gesprüht. Diesen Schritt nennt man die Imprägnierung. Hier ist es sehr wichtig, dass alle Kügel gleichmäßig und vollständig mit der Lösung imprägniert sind. Darum kommt jetzt erstmals eine Maschine ins Spiel. In die kann man ein Glas mit Kügeln schräg reinlegen und sie dreht sich. Die Arnika-Lösung kann so gleichmäßig mit einer Pipette drauf gesprüht werden.
Jetzt. Das nicht am Glas ankommen. Ich brauche 3, genau. Aufgesprüht.
Dann tut man sofort den Deckel drauf.
das ist ja jetzt frei. Jetzt ein bisschen schütteln und dann wird das in diesem Gerät 15 Minuten lang frei.
Okay. Sodass die Flüssigkeit eintrocknen kann. Jetzt müssen die Arnika-Globuli nur noch abgefüllt werden in die Verpackung. Die werden dann mit einer Maschine etikettiert und versiegelt.
So verpackt kommen die Globuli dann in die Läden. Ein Beitrag von Tobias Drilling im Gespräch mit der Jacqueline Riffel. Können Schmerzen dabei helfen, die eigene Haltung zu verändern? Die Antwort darauf gibt es hier bei Subkutan. Gerade nach «Take Me Alive» von Chris Cornell. Stell dir vor, du wachst auf und merkst, dass dir das Knie wehtut. Du hast aber keine Ahnung, warum. Da willst du eigentlich schon gerne wissen, was los ist. Es könnte ja etwas kaputt sein. Ist es wirklich immer so, dass Schmerzen bedeuten, dass etwas kaputt ist? Unsere Redaktorin, Meme Schädelin, ist dieser Frage nachgegangen. Sie hat den Bewegungstherapeut Andreas Mathieu getroffen. Und der sieht das Ganze etwas anders.
Es kann auch sein, dass was kaputt ist. So, und es ist immer wichtig zu schauen, was dahinter steckt. Aber bei ganz vielen Schmerzen, die wir heute gerade in Industrieländern erleben, im Bewegungsapparat, also das heißt, sie stehen morgens auf und es tut ihnen irgendwas weh und sie wissen nicht, woher kommt's, dann sind das häufig Schmerzen, die nicht darüber informieren, dass etwas kaputt ist, sondern dass irgendwo im Körper ein Zustand besteht, wo vielleicht in der Zukunft etwas kaputt gehen könnte. Und darüber möchte uns der Körper eigentlich informieren.
Unser Körper kann aber nicht einfach sagen, hey du, im Knie stimmt etwas nicht, sondern er kann nur Ja oder Nein sagen. Wenn er Ja sagt, ist alles gut. Wenn er Nein sagt, dann tut es weh. Aber wenn ja nichts kaputt ist, was ist es denn eigentlich, was weh tut?
Von meinem Verständnis her ist es so, dass es häufig eher eine Einschränkung der Bewegung ist. Sehr vereinfacht ausgedrückt eine Verkürzung, also in der Muskulatur oder im Bindegewebe, die ihre Bewegung hemmt. Und wenn eine Bewegung gehemmt wird, dann führt das dazu, dass der Körper Ihnen das signalisieren möchte und sagen möchte, du versuchst hier gerade etwas zu bewegen, was nicht bewegt werden kann.
Zum Verstehen, wie es dazu kommt, dass eine Bewegung so eingeschränkt ist, dass es weh tut, gibt es zwei wichtige Gesetze im Körper. Das erste Gesetz sagt, die Form folgt der Funktion. Also der Körper passt sich an, je nachdem, für was das er gebraucht wird. Wenn man zum Beispiel viel barfuß rumläuft, bekommt man Hornhaut an den Fußsohlen. Wenn man aber nur am Bürotisch sitzt, bekommt man keine. Das zweite Gesetz sagt, dass immer wenn etwas kürzer wird, auf der anderen Seite etwas muss länger werden oder umgekehrt. Also wenn man zum Beispiel den Arm beugen will, dann wird die Rückseite vom Oberarm in die Länge gezogen. Und gleichzeitig spannt sich der Bizeps an, also verkürzt sich. Leider verträgt sich das nicht so gut mit unserer heutigen Lebensweise, meint Andreas Mathieu.
In unserer Gesellschaft sitzen wir zum Beispiel sehr viel. Das bedeutet, dass bestimmte Bewegungsabläufe überhaupt nicht mehr gebraucht werden über den Tag, weil sie möglicherweise 8 Stunden am Tag bei der Arbeit sitzen, dann fahren sie mit dem Tram hin, fahren mit dem Tram wieder zurück, am Abend setzen sie sich hin zum Abendessen, sie setzen sich dann aufs Sofa und sehen fern oder setzen sich noch vor den Computer. Ganz viele Strukturen im Körper müssen dann gar nicht mehr länger werden. Wenn sie nicht länger werden müssen, folgt die Form der Funktion, das heißt, sie werden kürzer.
Unser Körper ist eigentlich dazu gemacht, sich viel zu bewegen. So wie das früher die Jäger und Sammler haben gemacht. So wie wir heute leben, bewegen wir uns zu wenig. Einfach wieder zurück auf die Bäume können wir aber nicht. Dafür könnte man doch das mit viel Sport ausgleichen. Ja, kann man. Aber dort ist das Problem, dass man häufig von einer Unterforderung im Alltag zu einer Überforderung in der Freizeit geht. Das heisst nicht, dass man keinen Sport machen darf. Aber man soll nicht davon erwarten, dass es das Problem löst, das man im Alltag hat. Die muss man gezielter angehen. Wenn Patienten zu ihm in die Praxis kommen, dann stellt der Andreas Mathieu ein individuelles Bewegungsprogramm zusammen. Das soll die geschwächten Muskeln wieder aufbauen und den Körper stärker machen.
Ich habe dabei eigentlich nur eine relativ kleine Rolle. Ich sorge erstens mal dafür über manuelle Techniken, dass sich vielleicht irgendwo im Muskel und im Gewebe etwas entspannt und dass man dann leichter dran ziehen kann. Das ist das eine. Und ich erkläre den Leuten, wie sie es machen können, so dass sie sich nicht selber dabei wehtun. Und meine dritte Aufgabe ist eigentlich, den Leuten so lange auf den Nerv zu gehen, bis sie es von sich aus machen.
Man könnte sich das ein bisschen vorstellen wie Gärtner. Wenn man will, dass eine Pflanze wächst, dann hockt man sich nicht einfach vor dran und sagt, so, los, jetzt wachs mal. Sondern man schafft geeignete Bedingungen, also Licht und Nahrung und Raum. Und man macht alles weg, was stört. Und dann wächst das Pflänzchen eigentlich ganz von allein. Und genau so ist es eben auch mit dem Körper. Wenn man ihm gute Bedingungen schafft, sich eben zum Beispiel genug bewegt, dann regelt er seine Probleme dann eigentlich selber. Aber das brauche ich Vertrauen und Geduld.
Die Mimi Schädlin im Gespräch mit dem Bewegungstherapeut Andreas Mathieu.
Apropos
Komplementärmedizin. An dieser Stelle gibt es jede Woche einen Kulturtipp zum Sendungsthema. Das mal von der Anna Christen aus der Buchhandlung Klamauk.
Zur heutigen Sendung empfehle ich ein Buch, das noch etwas weiter greift, und zwar von Elke Fischer, Homöopathie für Hunde. Schließlich haben ja nicht nur wir Beschwerden, sondern eben auch die Vierbeiner. Die Autorin hat auf diesem Gebiet promoviert und ist wirklich eine ausgewiesene Expertin und zeigt eigentlich auf, dass man auch Leiden von unseren liebsten Freunden mit Bachblüten und Co. behandeln kann, bevor man zu Antibiotika greift.
Der Buchtipp aus der Buchhandlung Klamauk. Homöopathie für Hunde. Wenn du die Sendung hier nachhören willst, dann findest du sie überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Oder ganz einfach auf rabe.ch/subkutan. Dort findest du auch alle unsere früheren Sendungen. Wir freuen uns immer über Anregungen oder Kommentare. Darum schreib uns doch jetzt gerade einfach ein Mail auf subkutan@rabe.ch. Die nächste Sendung gibt es in einer Woche wieder. Wieder um die gleiche Zeit auf dem gleichen Sender. Wie es ist, alles zu fühlen, was dein Gegenüber auch fühlt, das erzählt uns eine Betroffene. Wir reden über Hochsensibilität. Mitgeschafft an dieser Sendung haben Zita Bauer, der Tobias Trilling und Meme Schädelin. Ich bin Ralf Natter, einen guten und bis nächste Woche. Subkutan.